Hannover liebt die 96 Show. Hannover 96 pur auf meinsportpodcast.de.
Hannover 96 verliert zu Hause gegen die Hertha aus Berlin mit 0:2 und findet sich auf Platz 17 wieder. Horst Held verteilt für Trainer Breitenreiter im Doppelpass am Morgen danach, aber dann doch irgendwie noch eine Jobgarantie, zumindest bis zum Spiel in Mainz am kommenden Sonntag. Es sind nicht die schönsten Zeiten aktuell in Hannover. Trotzdem, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Hannover liebt, die 96 Show auf meinsportpodcast.de. Ich begrüße heute in einer speziellen Ausgabe. Er hatte bereits 1, 2, 3 Videoauftritte auf meinsportradio.de damals, aber ist zum ersten Mal heute bei Hannover liebt. Hallo Philipp.
Hallo Tobi.
Philipp, erinnere ich mich richtig, ne? 1, 2, 3, 4 Mal in so ein Videodingern aus Frankreich, ja, warst du am Start.
In Marseille war das, glaube ich, genau.
Ja, da saßen wir an einem sehr, sehr fantastischen Pizza, Bier, was weiß ich was Laden. Und,
oh, herrlich.
Herrlich, das war super.
Oh, lass uns gleich wieder hinfahren, ist viel besser als hier.
Ja, ich weiß gar nicht, Marseille, die sind doch auch so schlecht, oder? Die Europa League machen ja auch nur Quatsch. Macht wahrscheinlich ähnlich wenig Spaß wie Hannover 96 im Moment.
Das stimmt, das Wetter ist aber besser.
Hoffe ich, ja. Philipp, wir wollen heute sprechen über Hannover 96 und sehe ich das richtig, dass wir ausklammern diesen ganzen Quatsch, der da so passiert, rund um irgendwelche Mitgliederversammlungen und abgelehnt und nicht durchgeführt und weiß der Geier was.
Oh, sehr gerne, da wäre ich dabei.
Ja, vielleicht gibt es diese Woche noch eine zweite Ausgabe Hannover liebt, dann wird dieses Thema nochmal intensiv beleuchtet, aber ich finde es auch gar nicht so schlecht, dass man das ein bisschen trennt und wir heute so ein bisschen über Fußball sprechen, über sportliche Dinge, Zukunft, Trainer, Mannschaft, ach, da gibt es so viele Sachen und in dem zweiten Teil blicken wir dann hoffentlich noch diese Woche auf das ganze Bohai, naja, ihr habt es ja alle mitgekriegt, eigentlich ist ja auch nichts passiert. Philipp, lass uns anfangen. Ich würde sagen, wir starten mit dem Rückblick auf Samstag, Hertha, und machen danach so ein bisschen allgemeinen Teil. Was könnte Hannover vielleicht 1, 2, 3 Stellen noch verbessern? Also ich will ja nicht sagen, dass das alles schlecht ist, aber so 1, 2 Sachen kann man bestimmt noch optimieren. Und dann haben wir natürlich noch die Vorschau auf das Spiel in Mainz. Und ja, wenn wir mit Hertha anfangen, mir tut das ganz gerne, wenn ich an Samstag denke. Das war beschissen, oder?
Absolut. Es fing beschissen an, es hat dann auch leider beschissen aufgehört und es war alles in allem ein toller Tag bis aufs Spiel.
Das ist ein Zitat, was ich von dir sehr oft höre.
Ja, ich bin ja auch 96-Fan, das passiert ja leider auch häufiger.
Wir müssen dazu sagen, wir beide fahren öfter mal zusammen auswärts und das ist eigentlich immer, wenn wir wieder zurückkommen nach Hannover, eigentlich war es ein cooler Tag, also bis auf das mit dem Fußball.
Das Ticket hätten wir uns schenken können. Das ist häufig, ja.
Ja,
aber vielleicht wird es ja auch wieder besser.
Meinst du? Ja, da sprechen wir später noch drüber, was noch besser oder wo es noch besser werden kann und wie es besser werden kann. Lass uns kurz am Anfang vielleicht noch einen Blick auf die Aufstellung werfen. Der Trainer hat die Möglichkeit gehabt, wieder auf Herrn Wallace zurückzugreifen, wenn mich nicht alles täuscht. Oder hat er die Woche davor auch schon gespielt? Siehst du, ich bin wieder bombastisch vor. Genau, davor waren es Fossum und Baccalords und diesmal waren es Wallace und Baccalords auf der 6. Schön, dass Wallace da ist, aber wenn Bacca spielt, bringt es nicht viel, ne?
Ja, das kann man so sagen. Also ich fand schon, dass der Wallace eine sehr hohe Präsenz auch hatte, auch in der schlechten ersten Halbzeit. Und man hat gemerkt, dass er da ist und er hat auch versucht, diese fehlende Zweikampfstärke auszugleichen. Aber man hat auch gemerkt, so richtig fit und richtig da war er auch nicht.
Ja, irgendwie, ja. Fand ich auch ein bisschen schade. Also ich habe zur Halbzeit getwittert und richtig Alarm gekriegt, dass das ein Duell war von zwei Mannschaften, die echt Kackfußball gespielt haben. Und ja, dann führt Hertha halt 1-0, weil sie kurz vor der Halbzeit das Tor schießen. Aber insgesamt war das ganz schlechter Fußball. Da habe ich von mehreren Seiten Ärger gekriegt, wie ich denn die Hertha so schlecht sehen konnte. Habe ich das vielleicht einfach nur mit meiner schwarz-weiß-grünen Ignoranz so gesehen?
Ja, ich habe deinen Tweet auch gelesen und habe gedacht, Mensch, Tobi, was ist da los? Weil ich habe es auch anders gesehen. Und jetzt auch nochmal in der Rückschau, ich habe mir das bei The Zone nochmal angeguckt, oder wie du sagst, Gatzen. Man muss einfach sagen, nein, das Tor hat sich wirklich abgezeichnet. Und Hertha ist vollkommen verdient mit 1-0 Führung in die Pause gegangen.
Ja, ihr wart so viele, die das gesagt haben. Vielleicht hat die Mehrheit ja einfach mal recht. Kann ja sein. Ich will das nicht aus. Aber also toll haben sie auch nicht gespielt. Sie waren schon besser, aber toll war das auch nicht.
Ja, aber sie haben es geschafft, mit ganz einfachen Mitteln gegen die wirklich schlecht organisierte Defensive von 96 Chancen zu erarbeiten. Und ich finde, sie hatten auch vor dem Tor 3 sehr gute Chancen, die hätten zu Toren führen können.
Ja, weil wir hinten so unfassbar gruselig sind, ne? Das kann man, muss man so sagen, ne? Also hinten ist natürlich immer alle mit gemeint, weil die Verteidigung fängt ganz vorne an. Aber irgendwie sieht es hinten immer sehr vorgewillt aus.
Aber Tobi, genau das ist das Problem gerade. Also ich habe von meinem Platz aus eine sehr gute Sicht. Also ich sitze in N13, das heißt, ich kann von hinten ganz gut das Spiel beobachten. Und man sieht einfach, dass momentan, oder Hertha hat das sehr gut gemacht, mit einfachen Pässen einfach die Sechser zu überspielen. Also da kommt ein Pass durch die Mitte, die beiden Sechser gucken hinterher und es stehen 3, 4 Herthaner vor der Viererkette und die wissen dann überhaupt nicht, was sie tun sollen, weil sie stehen und der Gegner läuft an und die beiden Sechser kommen gar nicht hinterher, um da annähernd noch irgendwie mit zu verteidigen zu können. Das bedeutet dann im Umkehrschluss, dass Hertha da, genau dadurch sich die Chancen erspielt hat.
Ja, und dann, also ja, die sind natürlich auch schon so ein bisschen die ärmsten Säue da hinten, aber wenn ich mir die beiden Gegentore angucke vom Samstag, das war jetzt beides Kopfball und das war beides so, dass das Leute waren, die da in der Innenverteidigung, also da in dem Bereich stehen, wo die Innenverteidiger stehen. Dazu so eine Statistik, Berlin gewinnt 25 Kopfballduelle, Hannover nur 16. Das ist eine ziemlich deutliche Geschichte, wie ich finde. Irgendwie, wir haben da schon ein Problem, oder?
Da ist absoluter Wurm drin. Also die Kopfballstärke fehlt natürlich jetzt schon von Beginn an der Saison. Ich finde, das merkt man auch sehr. Das konnte weder Wimmer am Anfang ausgleichen, also den Sané-Verlust. Der Ellis kann das im Kopfball leider auch nicht, obwohl der ja recht groß erscheint. Und auch dann, auch als sie dann mit Dreier- bzw. Fünferkette gespielt haben, wurde es ja nicht besser. Nur weil man mehr Leute hinstellt, sind die ja nicht kopfballstärker. Und dadurch hat Hertha dann zwar die Tore gemacht, aber die Entstehung beim zweiten Tor ist ja noch eine ganz andere. Aber gut, beim ersten Tor wissen ja dann Wallace und Ellis nicht, welcher von beiden den Stürmer da verteidigen soll. Oder den Spieler, das war gar kein Stürmer. Ne?
Das war noch nicht mal ein Stürmer, ne.
Nee.
Mann. Trotzdem kann er das ganz gut mit den Kopfbällen, ja.
Scheiße. Ja, aber wenn du dir nochmal die Chancen anguckst, also die erste Chance von Hertha, da verliert Bakker den Ball vollkommen unnötig. Also ich glaube, er hat dann irgendwie gedacht, ich mache mal einen auf Techniker. Geht halt nicht. Und in dem Moment kann Hertha schon das Tor machen, aber er schießt daneben.
Das war das, wo Bakker so ein bisschen nach rechts ausweichen wollte und irgendwie hatte der Herthaner das geahnt und stand dann da einfach rum.
Ja, aber ganz leicht.
Also ja, das
musste sich dafür auch nicht anstrengen.
Nee, das sah total Banane aus, habe ich auch so empfunden, ja.
Ja, und dann kommt dann die Kalou-Chance, wo der Ball nicht rausgehauen wird. Ich weiß gar nicht, ob es Anton oder Ellis war, der schlägt den Ball raus direkt zum Herthaner, der dann wieder in die Mitte schießen kann und dann, glaube ich, doch noch Essa dran ist. Aber auch eine riesen Chance. Also wir haben da echt gesessen und ich habe auch dann zu meinen Sitznachbarn gesagt, mein eigenes Glück steht es hier noch 0-0 und lass das bitte irgendwie in die Pause gehen.
Hat nicht geklappt.
Nein, hat leider nicht geklappt.
Hat überhaupt nicht geklappt. Ah, ja, es war schon ziemlich kacke, das stimmt. Trainer hat nicht gewechselt in der Halbzeitpause, hat dann Schwegler für Bakkerlords gebracht. Schwegler war verletzt. Meine Reaktion war, okay, es reicht halt einfach nur für 35, 40 Minuten. Deshalb kommt er in der 53. und spielt nicht von Anfang an.
Ja, ich hatte sogar den Eindruck, er hätte ihn gerne noch ein bisschen später gebracht, aber er sah einfach die Notwendigkeit. Und ich fand auch dann die ersten 10 Minuten dann von Schwegler sehr gut, weil er das Spiel dann sortiert hat. Also er hat dann den Ball genommen und alle anderen fühlten sich dann auf einmal sicherer, weil Schwegler dann den Spielaufbau eingeleitet hat. So ein bisschen wie beim Basketball, der Center. So, ne? Das hat er, finde ich, dann die ersten 10 Minuten gut gemacht und dann war aber irgendwie wieder ein Bruch drin.
Ja, vielleicht weil er nicht hundertprozentig fit ist oder weil Hertha sich gedacht hat, nur das kriegen wir geregelt, indem wir einfach, weiß ich nicht, Schwegler ein bisschen mehr zustellen.
Ich glaube, das war es, weil dann war er nämlich oft im Bedrängnis und im Bedrängnis ist er jetzt auch nicht der Stärkste. Zumindest momentan.
Ja, genau, das ist das Problem momentan. Ich suche halt gerade raus, wann er das letzte Mal von Anfang an gespielt hat und das ist gefühlt schon Ewigkeiten her. Beim 1-2 zu Hause gegen Augsburg, das muss über einen Monat her sein. Dass er von Anfang an gespielt hat. Ja klar, dann kannst du natürlich auch nicht erwarten, dass der bei 100% ist. Aber ja, wir wollen hier ja nichts auf die Verletzten schieben. Dann hätten wir den ganzen Tag nur was zu schieben. hilft ja irgendwie auch keinem weiter.
Ja, aber im Endeffekt, wenn wir nachher über die allgemeine Situation sprechen, müssen wir das dann doch schon nochmal tun.
Also, ja, machen wir auch. Ja, so ganz weg ist es ja auch nicht von der Realität. Halbzeit 2. Wie gesagt, Schwegler kam für Bakker in der 53. Haraguchi kam in der 65. für Muslia und Weidand in der 70. für Korb. Da stand es immer noch 1-0. Und ich fand, also es war besser als in der ersten Halbzeit, sagen wir mal so.
Ja, also vom Gefühl auch. Ne? Also man hat gemerkt, 96 hat einfach ein bisschen mehr Druck gemacht. Sie waren auch endlich mal gegen den Ball in den Zweikämpfen drin. Also das hat mir in der ersten Halbzeit komplett gefehlt. Da ist man immer ein bisschen nebenher gelaufen und dann hat der Herr Thaner weitergespielt und dann hat man weiter geguckt. Und in der zweiten Halbzeit war mehr Pfeffer drin. Und ich glaube, dass das auch ein bisschen was mit dem Stimmungsboykott zu tun hatte. In der ersten Halbzeit fand ich, dass die Verunsicherung auch in den Spielern zu merken war, weil jede schlechte Aktion durch ein Raunen kommentiert wurde des Publikums, was ja sonst nicht so auffällt. Und ich fand diese Stimmung schon sehr komisch, weil halt auch gerade nicht so läuft. Ne? Und in der zweiten Halbzeit war dann auch Pfeffer drin und dann mit der Choreo und ich glaube alles zusammen, das hat schon was gebracht, dass so ein bisschen mehr von 96 dann kam.
Aber wenn nicht Hannover 96 Fußballer, kennen sich mit leisen Stadien aus?
Ja, das stimmt.
Eigentlich ist das doch ein Qualitätsmerkmal von unserem Spiel, also ein Vorsprung durch Erfahrung, den wir da haben. Aber du hast natürlich auch nicht ganz unrecht, sonst singen wenigstens die Gästefans und man hört dieses Raunen nicht. Das ist mir auch aufgefallen, das war echt schon so ein bisschen gruselige Stimmung da im Stadion.
Ja, und selbst beim Stimmungsboykott hat ja mal die Westtribüne ein bisschen was gemacht oder so, ne? Aber das war schon wirklich komisch und ich glaube schon, dass das auch ein bisschen beeinflusst hat. Aber gut, zweite Halbzeit ging ja dann ganz gut los und aber im Endeffekt die erste richtige Chance war dann eigentlich auch Hertha und das war dann auch schon das Tor.
Ja, es ist so traurig, ne? Es ist so, ich weiß nicht, man sitzt da dann und denkt sich, irgendwie weiß ich genau, was passiert. Wir machen das jetzt hier noch so dreimal einigermaßen lieblos und dann kommt Hertha, schießt es 2-0 und der Drops ist gelutscht. Und genau so passiert es auch.
Ja,
ich hasse wirklich das voll.
Ja, vor allem die Entstehung. Da hat Hertha einen Freistoß und 96 hat mega viel Glück, weil der Selke das da irgendwie nicht gebacken kriegt und bolzt den Ball raus, alle rücken raus und dann kam die nächste Angriffswelle über links. Bobby Wood verteidigt so, als wenn er keinen Bock hat zu verteidigen und sagt, warum stehe ich hier überhaupt? Und dann kommt die Flanke rein, er steht da wieder frei und dann fällt das 2-0. Das heißt, direkt nach der Hoffnung und nach dem Glücksgefühl des Glückes und dann kam sofort die Antwort und beim 0-2 war ja dann gefühlt auch schon alles vorbei.
Da war nicht nur gefühlt alles vorbei. Es ist dann noch fast das 3-0 gefallen, kurz vor Ende. Waldemar Anton hat es gerettet. Oder halt auch nicht. Da sprechen wir gleich drüber, was so ein 3-0 bedeutet hätte, was das 3-0 für Auswirkungen für den Trainer gehabt hätte und ob es dann was Gutes ist, dass Anton da noch die Grätsche auf der Linie gemacht hat. Hört ihr gleich hier auf meinsportpodcast.de mit Philipp und Tobi.
Das 96-Spiel meines Lebens. Das neue Hannover-Liebt-Format mit Tobi. In jeder Folge erzählt ein neuer Gast von seinem Lieblingsspiel der Roten. Tiefpunkte.
Wir alle wissen, hatten wir ja ein paar Wochen vorher den tragischen Verlust von Robert Enke, der sich das Leben genommen hat nach dem HSV-Spiel.
Höhepunkte.
Kreuz, Asamoah, Linke, also da schnellt man heute noch mit der Zunge.
Brennpunkte.
Man hat eigentlich nicht so recht verstanden, dass man dann doch mit Fronzek in die neue Saison gehen wollte.
Eine akustische Reise durch den Fußball von Hannover 96. Das 96-Spiel meines Lebens. Auf meinsportpodcast.de.
Ihr hört Hannover liebt die 96-Show auf meinsportpodcast.de. Philipp ist das erste Mal bei Hannover liebt und Philipp hat gerade schweren Herzens und ich habe ihm die Schmerzen auch quasi angemerkt, über Hertha gesprochen. Jetzt müssen wir ein bisschen allgemein und die große Gießkanne rausholen. Philipp, meine Überleitung war, wenn das 3-0 fällt, Anton kratzt den Ball von der Linie, es fällt halt eben nicht, aber wenn es fällt, ist der Trainer dann weg?
Ach, ich weiß es nicht. Ich kann es dir auch nicht sagen. Also die Mannschaft hat jetzt die letzten zwei Spiele wirklich so gespielt, dass man das Gefühl hatte, sie geben auf. Ne? So, sie ergeben sich in ihrem Unglück, dass wir immer verlieren. Die Spiele davor hatte man immer gewisse Phasen im Spiel. Ne? Nehmen wir jetzt mal das Schalke-Spiel zum Beispiel, wo wir ja zwischendurch richtig dran waren. So, dann fällt sogar das 1-1. So, und das hatte man die letzten zwei Spiele nicht, trotz des Tors gegen Gladbach. und man kommt nicht mehr in das Spiel rein. Und das ist jetzt schon so ein Ding, wo man normalerweise sagt, Mensch, ein Trainerwechsel würde jetzt mal ganz gut tun. Aber ich bin ja überhaupt nicht dafür, weil erstens kriegen wir einen besseren, wen überhaupt. Und ich finde ja, als Breitenreiter generell ja auch einen guten Job macht mit dieser Mannschaft. Mhm.
Genau, finden wir einen besseren. Also es ist so ein bisschen dieses, natürlich ist das der Reflex, der immer wieder passiert, wenn es so läuft, wie es läuft, wenn du 17. bist, wenn du 9 Punkte hast nach 13 Spielen. Natürlich ist dann der Trainer derjenige, der gefragt ist zu gehen. Aber ich frage mich tatsächlich auch, finden wir einen besseren? Also wenn sowas mit, weiß ich nicht, nichts gegen den weltbesten Trainer, aber wenn da sowas mit Michael Fronzek passiert, dann weißt du halt, okay, es ist eine Lösung, den Trainer rauszuschmeißen und einfach irgendwie ein anderes zu holen. Das kann nicht so schwierig sein. Bei Breitenreiter weiß ich es halt nicht. Ist Breitenreiter einer, der deiner Meinung nach bewiesen hat, dass er ein guter Trainer ist? Ein Trainer ist, der so gut ist, dass Hannover Schwierigkeiten hat, einen auf dem Niveau zu verpflichten nach ihm?
Da bin ich schon der Überzeugung. Breitenreiter hat in den Stationen vorher ja immer die Hinrunde gut gespielt, in der Rückrunde geht so. Hat er ja in Hannover letzte Saison im Endeffekt genauso gemacht. Jetzt könnte man natürlich denken, wenn er schon die Hinrunde so schlecht abschneidet oder zu Ende bringt, was passiert dann erst in der Rückrunde? Aber ich bin trotzdem der Meinung, er hat, glaube ich, die Mannschaft immer noch und er überlegt sich was. Andererseits hat man nicht mehr so das Gefühl wie letzte Saison, wo man eigentlich darauf wartet, was kommt jetzt für ein nächster taktischer Clou, der den Gegner verunsichert. Das haben wir leider diese Saison nicht mehr. Ich weiß nicht, ob es an der Verunsicherung der Mannschaft liegt, ob es an der Qualität liegt oder ob die gegnerischen Trainer sich einfach mittlerweile auf alle Tricks von Breitenreiter einstellen können. Aber mir fällt gerade wirklich keiner ein, wo ich jetzt sagen kann, Mensch, der ist jetzt langfristig ein guter Trainer für 96 und langfristig heißt ja in Hannover 2 Jahre oder so.
Das ist aber schon sehr, sehr langfristig. ja, und andere Frage, wie doll ist Breitenreiter eigentlich schuld? Also klar, er ist derjenige, der die Mannschaft aufstellt, er ist derjenige, der die taktischen Vorgaben gibt, alles kein Thema. Er hat sicherlich auch genug Fehler gemacht, haben wir in dieser Sendung angesprochen, haben wir auf unseren Auswärtsfahrten und auch zu Hause des Öfteren schon angesprochen, aber ich finde auch, man darf nicht vergessen, dass er so ein bisschen im Stich gelassen wurde am Anfang der Saison, als es darum ging, Spieler zu verpflichten. Das ist jetzt inzwischen so, dass jeder seine eigene Geschichte erzählt, aber ich erinnere die Geschichte tatsächlich so, dass Breitenreiter einen Innenverteidiger und einen Flügelspieler haben wollte und gekriegt hat er Muslia. Einen jungen, talentierten, vielleicht auch ja langfristig mit großem Potenzial ausgestatteten Typen, aber er hat keinen Innenverteidiger gekriegt und er hat auch keinen gestandenen Flügelspieler gekriegt. Und das sind im Moment die Stellen, finde ich, wo es durchaus Potenzial nach oben hat bei uns.
Sehe ich genauso. In dem Moment muss sich der Breitenreiter dann auch ein bisschen veräppelt vorkommen, dass er dann nur eine von 2 Positionen bekommt und dann wirklich einen, den er noch ausbilden soll. Ja. Also das ist jetzt keiner, der jetzt von Anfang an hilft. Gut, am Anfang hatte man aber auch noch den Eindruck, dass Asano noch ein bisschen gut funktioniert und Haraguchi ja nach der Weltmeisterschaft auch bald in Schwung kommt. So, das war ja zu dem Zeitpunkt noch die Hoffnung und das war ja auch noch der Zeitpunkt, wo es ja gefühlt lief. Ne? Also nach Bremen und Dortmund, da dachten ja alle, ach Mensch, das klappt ja richtig gut. Natürlich jetzt in der Phase, wo es nicht läuft, fehlen genau solche Spieler, die vielleicht schon mal, 50 bis 100 Bundesligaspiele gemacht haben und vielleicht auch einfach mal wissen, wie der Hase läuft. Und vor allem, finde ich, fehlt der Mannschaft so individuelle Qualität, die dann ein Spiel einfach entscheiden kann, wo man das nicht taktisch machen muss, sondern wie Muslias Freistoß in Leverkusen, der uns da wirklich, den Punkt gebracht hat, oder Bebus Einzelaktion auf Schalke, der dann weiter ins Tor vorbereitet. Das fehlt halt, um bei einem knappen Spielstand die Nase vorn zu haben. Und dann kriegen wir halt das Gegentor. Und in dem Moment hat man momentan das Gefühl, war es das dann auch.
Ja, Gegentor ist der Tag gelaufen, habe ich auch das Gefühl. Und wenn du mal 1-0 führst wie in Gladbach, dann brauchst du halt 2 Tore, dann ist spätestens alles gelaufen.
Ja. Genau, zu Hause kannst du das immer noch irgendwie halten. Ne? Ich meine, gegen Stuttgart hat das dann ganz gut geklappt, gegen Wolfsburg dann mit ganz viel Glück geklappt. Ja. Ne? Also Glück fehlt uns in dieser Saison auch häufig, ne? Wenn man jetzt, was ich zum Beispiel Leipzig sieht oder auch Schalke, dass man da wirklich diese Dulli-Tore gekriegt. Das waren ja nicht nur individuelle Fehler, es war ja auch einfach Pech, Blödheit, alles zusammen so, ne? Und das fehlt uns natürlich auch, aber das hast du halt auch nicht, wenn du unten drin stehst, wie du es eben schon gesagt hast.
Ja, das ist so ein Ding, ne? Letztes Jahr lief halt zumindest am Anfang alles wie geschnitten Brot und es wurde alles gefeiert und alles war gut und ja, jetzt stehst du unten drin, ist alles eine Vollkatastrophe. Es ist schwer. Hilft es, wenn wir, also anders gesagt, man kommt ja in solchen Situationen, wenn es nicht so läuft, dann auch als Trainer und vielleicht auch als Fan mit der ein oder anderen aktionistischen, wie heißt das Wort? Mit,
ach Gott. Aktionismus?
Aktionismus. Wie ist denn die Aktion dann? Mit einer Aktionismus-Aktion. Naja, also mit so einem blinden Aktionismus daher. Formulieren wir es ja. So rum. Ich mache Vorschlag, du sagst, ob es eine Idee ist. Ja, wir tauschen den Torwart.
Nein. weil ich immer wollte, dass der Essam spielt und ich finde, an ihm liegt es grundsätzlich nicht. Wir haben zwei zweite Torhüter gefühlt und ich finde den Esser in einigen Bereichen besser als Schauner, aber in den Bereichen, wo Schauner gut ist, finde ich den Esser auch gut. Ich glaube, als Typ oder als Mensch könnte er wirklich fehlen auf dem Platz, aber von der Qualität her finde ich ihn jetzt wirklich nicht besser.
Wir geben Waldemar Anton mal eine Pause und setzen ihn auf die Tribüne oder Bank von Anfang an.
Ja, ist schwierig. Ich meine, ich habe heute gelesen, Wimmer darf man jetzt nicht mehr spielen lassen, sonst greift die Kaufoption.
Das habe ich noch gar nicht gehört. Erklär kurz. Weil du sagst.
Ab einer bestimmten Anzahl von Einsätzen, ich meine 24, muss 96 die 12 Millionen überweisen.
Zwingend?
Ja, stand heute irgendwo.
Du heilige Mutter. Ja, ich habe Gott sei Dank heute nirgends reingeguckt. Ach du Scheiße.
Ich habe auch gleich geguckt, wie viele Einsätze er schon hat.
Neun. Oh, cool. Gut geraten.
Aber ja gut, Anton eine Pause geben ist, ich glaube, das hat auch gar nicht so viel mit dieser Kapitänsbinde zu tun. Es hat einfach damit zu tun, dass Anton grundsätzlich ein Spieler ist, wenn der Trainer sagt, du machst das, dann macht er das auch. Und ich glaube, das kommt beim Trainer gut an und ich glaube, dass trotz Antons Unsicherheiten Breitenreiter in ihm immer noch den besten Innenverteidiger sieht, den wir haben. Und deswegen spielt er.
Da ist er ja wahrscheinlich auch. Ja. Wenn wir nicht so viel Pech hätten, nächste Theorie, nächste Aussage, wenn wir nicht so viel Pech hätten mit den blöden Verletzungen, dann würde es uns auch allen viel besser gehen.
Absolut. Also wenn du jetzt guckst, du hast ja eben selber gesagt, Schwegler gegen Augsburg, das letzte Mal vor Anfang gespielt. Ich fand Schwegler, Wallace fand ich super als Duo auf der 6. Bebu ist, wenn wir mal ehrlich sind, der beste Spieler in der Offensive. Also er kann 1 gegen 1, er läuft wie sonst was, er verteidigt sogar hinten, er spielt mannschaftsdienlich, er spielt aber auch für sich selbst, er setzt andere Spieler gut ins Licht. Also ein Bebu ist einfach nicht zu ersetzen durch gar keinen Spieler bei uns im Kader und wenn der jetzt genau in dieser Phase auch noch ausfällt, dann ist das ja eine Vollkatastrophe.
Definitiv. Auch diese Philippe-Geschichte raubt dir halt noch eine weitere Innenverteidigeroption. Wir können ja, also wir haben ja, wie viele Innenverteidiger haben wir? Wir haben Wimmer, Anton, Elis und Philippe und dann hatten wir noch den angeschlagenen
Hübers.
Der andere turnt gerade in Berlin rum, richtig.
Genau.
Der Sportbazar war das übrigens, der das mit Wimmer geschrieben hatte und der Kaufpflicht. Spannend ist die Frage, gilt die auch, wenn wir in die zweite Liga absteigen? Welcher Zweitligist kann 12 Millionen für, na gut, das können wir vielleicht nochmal im zweiten Schritt klären. Also, Wir haben einfach tatsächlich wenig Optionen. Ja, sehe ich auch so. Aber man darf irgendwie dann, weiß nicht, ist immer so ein bisschen rausreden, wenn man von den ganzen Verletzten spricht und dass das daran liegt. Gefällt mir irgendwie auch immer nicht so gut, aber es stimmt schon dieses Jahr. Füllkrug war auch schon verletzt und
ja.
Ah, es kommt so das eine zum anderen. Gefällt mir.
Wenn man generell schon wenig, ich sag mal, überdurchschnittliche Spieler hat, dann ist das natürlich auch wirklich dann nicht gut, wenn die dann auch echt länger verletzt sind, weil dann auch die Achse fehlt. Ne? Also wenn du jetzt Anton Schwegler vorne Fülle hast und davon fehlen zwei, dann ist...
Dann ist es keine Achse mehr.
Nein, dann ist es ein Punkt.
Genau, es ist ein Punkt mit einem Arm Waldemar Anton, der da hinten dann die ärmste Sau ist. Der Trainer sollte sich nochmal überlegen, wie er das vorne macht mit der Aufstellung. Wood und Füllkrug scheint irgendwie nicht so zu funktionieren.
Nein, überhaupt nicht. Ich habe auch das Gefühl, dass Füllkrug durch Wood nicht die Unterstützung bekommt. Ich muss auch zugeben, ich bin wirklich kein Bobby Wood-Fan und bin da manchmal auch ein bisschen voreingenommen. Aber ich habe da immer das Gefühl, der wartet darauf, dass der Ball zu ihm kommt. Dann kann der bestimmt auch was damit anfangen.
Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Überall, wo es Podcasts gibt. 14. Mai ist Release von Werners Pizzaparadies. Abonniert die Scheiße jetzt sofort, sonst verpasst ihr was. Los schon, ich kann euch nicht sehen. Wo abonniert ihr die Kacke? Jetzt macht schon, mach!
Ne, also wenn man jetzt seine Tore anguckt, der Ball kam zu ihm, dann ist er jetzt in Gladbach gelaufen, hat geschossen, Tor. Und gegen Stuttgart kam der Ball auf den Kopf. So. Und das war es dann aber auch. Und ich finde, er tut ganz wenig für seinen Sturmpartner, ganz wenig für das Spiel. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass der das gar nicht so merkt. Also der ist ganz zufrieden mit seiner Situation und läuft da immer ein bisschen rum. Aber er bringt, finde ich, das Spiel nicht weiter. Dafür ist Hannover 96 nicht gut genug, dass man einen Stürmer mitziehen kann, der darauf wartet, die Bälle auf den Fuß und auf den Kopf zu kriegen. Hm.
Letzte These, letzte Aussage des Tages. Die Neuverpflichtungen sind eigentlich fast alle ein Griff ins Klo gewesen.
Ja, wenn wir jetzt nach 4 Spielen geguckt haben, da hat der Wimmer sehr stabil gespielt, der Haraguchi eingewechselt, auch nicht so schlecht. Asano in der Vorbereitung dachten alle, Mensch, und selbst du, Tobi,
ja, also der Asano-Fan von Das Nummer war meine 1, große ja. Wette. Oh nein.
Ja, Wallace, Megatransfer. Jetzt natürlich, Wimmer spielt nicht mehr. Fand ihn aber bis zu seiner Auszeit bis jetzt eigentlich gar nicht so schlecht. Da war aber auch die ganze Mannschaft noch besser. Wenn Wallace nicht spielt, sieht man geht gar nichts. Das heißt, Wallace, super Verpflichtung. Gut, Haraguchi scheint wirklich ein Griff ins Klo zu sein. Also, und Asano, den habe ich ja seit Wochen nicht mehr gesehen. Und Bobby Wood brauchen wir nicht drüber reden.
Da hoffen wir, dass wir nicht so viele Kaufpflichtoptionen mit drin haben.
Oh Gott, stell dir vor, da müssen wir das bei dem auch noch machen. Oh Gott.
Ja, wenn Bobby Wood einen Doppelpack macht, müssen wir ihn verpflichten. Nein!
Oh Gott, oh Gott.
Sehr schön. Ich hoffe, das geht irgendwie besser aus, die Geschichte. Gut, lass uns, also das war natürlich die Überleitung jetzt zu Held und Breitenreiter. Also die Verpflichtung, auch wenn es nicht so viele waren, wie sich vielleicht Breitenreiter gewünscht hat am Anfang der Saison, waren ja doch recht zahlreich. Aber Stand jetzt, 13 Spieltage gespielt, eher durchschnittlich erfolgreich. Du kennst Martin Kind seit vielen, vielen Jahren. Nicht persönlich, aber zumindest aus Funk und Fernsehen und aus ja, vielen, vielen Geschichten, die über ihn so passiert sind, also erzählt wurden, wie auch immer. Und es wäre nicht das erste Mal, dass Martin Kind in einem Anfall von weiß ich nicht genau was komplett Tabula Rasa macht und Leute rausschmeißt. Wer wird zum ersten Spieltag der Rückrunde, Heimspiel gegen Werder Bremen, relativ früh im Januar übrigens, auf der Bank sitzen und wer ist der Manager?
Oh Mann, ich habe keine Glaskugel hier.
Ja, die brauchen wir.
Ich sage Breitenreiter und Held.
Du glaubst ernsthaft, er behält beide. Also lass mal ganz kurz in die nahe Zukunft schauen. Wir spielen jetzt am Sonntag in Mainz, da sprechen wir natürlich gleich drüber. Dann kommt der FC Bayern. Wir sind uns sicher, dass das vermutlich keine 6 Punkte werden, beide Spiele. Dann ist nur 2 Tage Pause oder 3, weil wir Mittwoch in Freiburg spielen und dann Samstag in Düsseldorf. Und dann ist auch schon Weihnachten. Also 4 Spiele. Kind hatte ja, das macht er ja immer sehr, sehr gerne, irgendwelche Punktzahlen in den nächsten X Spielen gefordert, um dann eine Legitimation, weiß nicht, ob sich selber gegenüber, der Welt gegenüber oder wem auch immer gegenüber zu haben, den Trainer dann rausschmeißen zu können oder irgendwas zu tun, was auch immer. Glaubst du ernsthaft, also was glaubst du, wie viele Punkte holen wir in diesen 4 Spielen bis Weihnachten?
Ich glaube, dass der Kind das gar nicht macht, um sich eine Legitimation zu holen, sondern ich glaube, er kennt das einfach aus der Wirtschaft. Man muss Ziele setzen und dann arbeiten die Mitarbeiter härter und stärker, damit sie dieses Ziel erreichen. Dass das im Fußball nicht funktioniert hat, glaube ich, nach über 20 Jahren noch nicht geschnallt. Aber das ist, glaube ich, auch nicht förderlich, weil andauernd in der Pressekonferenz immer diese blöde Frage kommt und ihr Präsident hat das gesagt. Ich glaube, es hängt natürlich alles jetzt vom nächsten Sonntag ab. So. Und den Tipp gebe ich ja nachher noch ab, habe mir sogar eigentlich überlegt. Wenn wir gegen Mainz nicht verlieren, wird der Trainer nicht fliegen. Ist meine Hypothese.
Gegen Bayern hat er einen Freifahrtschein oder gibt es dann bei einem 3-0, 4-0, 5-0 oder noch höher, keine Ahnung, gibt es dann irgendwann den Tritt in den Arsch?
Das glaube ich schon. Also das hängt davon ab, wie man sich da verkauft. Und wenn man da jetzt natürlich dann wirklich mit 4-5-0 rausgeht, ist das dann schon eine andere Hausnummer, als wenn man toll gekämpft hat und das Publikum klatscht, weil keiner erwartet was und man verliert dann 2-0 und dann ist alles gut. Dann kommen halt dann Freiburg und Düsseldorf. Auch da müsste man, ich sag mal, schon 4 Punkte holen, damit dann auch alles gut wird. So, wenn du jetzt 6 Punkte holen könntest bis Weihnachten, wäre noch nicht alles verloren, weil ja zum Glück die Mannschaften um uns herum auch noch nicht so viele Punkte haben. Zumindest ja die letzten 4.
Ja, Nürnberg holt dann halt auch mal auf so einen Montag locker einen Punkt in Leverkusen. Zu Hause gegen Leverkusen. Wir haben ihn sogar in Leverkusen geholt, hilft uns aber auch nichts weiter. Ja, du hast natürlich recht. Also es ist ganz einfach, jetzt 7 Punkte zu holen. Ne, ich sag mal, oder sagen wir 5. Sagen wir 5. Unentschieden, ja, Sieg, 5. Unentschieden. Genau. Irgendwie sowas in der Richtung. Holst du 5 Punkte, hast du 14, bist du vermutlich immer noch auf dem Abstiegsplatz, aber sieht natürlich dann auch gleich viel charmanter aus. Also, deine Prognose geht dahin, dass wir mit Breitenreiter und Held in die... Ich würde mich ja drüber freuen, aber mir fehlt so ein bisschen der Glaube an der ganzen Geschichte. Aber
vielleicht tippe ich es auch nur, weil ich es will.
Ja, es kann, ja. Es geht mir aber auch meistens so. Man tippt ja, oder man versucht dann die Argumentationskette so hinzulegen, dass es passt, damit man das kriegt, was man eigentlich von vornherein wollte.
Ja, genau. Deswegen bin ich bei Sportwetten auch nicht so gut.
Im Winter gehen wir einkaufen, also wir beide vielleicht auch, aber allen voran Hannover 96. Glaubst du tatsächlich, dass das große Portemonnaie nochmal aufgemacht wird? Weil es ist ja jetzt schon eine prekäre Situation und vermutlich kann man es nur mit viel Geld lösen, weil im Winter, weißt du ja, die guten kriegst du nicht billig und so weiter. Glaubst du tatsächlich, dass wir so einen Panikkauf nochmal machen oder zwei?
Kann ich mir schon irgendwo vorstellen. Ich denke, es hängt davon ab, ob der Trainer dann noch da ist oder nicht. Weil wenn ein neuer Trainer kommt, dann kann er dem Präsidenten dann auch verkaufen, Mensch, ich brauche den und den Spieler und dann schaffe ich das. Und dann wird Martin Kind irgendwo ein paar Millionen herholen und wird das dann machen. Weil er ja sagt, ein Abstieg kostet noch mehr. So, ne?
Ja. Und alternativlos, ist auch alternativlos. Ja. Also.
Genau. Und dann kann ich mir das schon vorstellen, dass die noch 2 Spieler holen. Ich bin mir immer nicht ganz sicher, auf welchen Positionen ich diese Spieler haben will, weil ich jetzt gerade keine Position sehe, die noch schwächer ist als die andere, weil momentan ganz viele nicht so gut laufen. Aber ich weiß nicht, was würdest du holen? Innenverteidiger? Ja. Denn wenn du wieder einen holst auf dem Niveau von denen, die wir schon haben, brauchst du keinen neuen.
Alles Geld, was ich habe, in Innenverteidiger stecken. Wenn hinten dicht ist, gibt es die Hoffnung, dass es vorne funktioniert. Und da fehlt halt im Moment noch, bin ich ganz klar der Meinung, die Idee, wie wir das vorne lösen. Wir sprechen, glaube ich, gleich drüber, würde ich sagen, wenn wir über Augsburg, über Mainz sprechen, wie wir vielleicht vorne Füllkrug, der ja letzte Saison so gut war und so viel Spaß bereitet hatte, weil er einfach nicht Stürmer Nummer 1 war. Das war Martin Hanik in der Regel. Wie wir das vielleicht lösen können am Sonntag in Mainz. Aber ich glaube, schmeißt alles Geld da hinten rein. Ich habe solche Leute wie Haraguchi und allen voran Haraguchi, habe ich noch nicht aufgegeben. Da ist für mich noch nicht Schluss, was die Flügelspieler angeht. Und wir haben dann mit Bebu, der hoffentlich wieder gesund ist, und mit Meiner, der Riesenpotenzial hat, haben wir genug Leute für die Flügel. Auf der 6 muss das reichen mit Wallace und Schwegler und für Notfall mit Wallace und irgendwem. Und ich sehe ganz, ganz großes Problem hinten in der Verteidigung. Und am besten ist der Typ 2,5 Meter groß und köpft da alles raus und vielleicht gibt es ja einen unzufriedenen Schalker oder so, der zu uns zurückkehren möchte.
Ja. Oder wir nehmen Naldo. Also ich würde auch einen 34-Jährigen nehmen, der ganz viel Erfahrung hat, wo alle hinschauen und sagen, Mensch, der hat schon so viel erreicht und an dem können wir uns hochziehen und auf einmal ist Anton wieder Weltklasse und den würde ich auch nehmen.
Ja, sowas. Dann sagen wir hier, pass auf, Naldo, ist nicht weit von hier nach Bremen, kommst du zu uns. Ja. So, dazu holen
Nein,
wir noch,
du kriegst sie jetzt nicht, aber sowas in der Art.
Ja, oder? Ja, ja, aber genau, sowas in der Art. Und dazu holst du noch Alex Meyer, dann hast du noch für den Sturm eine Alternative, der kostet ja nicht viel, der ist ja vereins- und vertragslos. Und dann reicht es. Mir reicht
aber
es.
Aber der hat doch die Bundesliga aufgegeben. Der will, glaube ich, irgendwo anders hin.
Ja, das weiß ich nicht. Vielleicht hat ihm einfach noch keiner das passende Angebot gemacht. Ich würde ihm das passende Angebot machen. Aber gut. Wie gesagt, das ist nicht der große Transfer, den ich sehen möchte. Das ist einer für hinten. Und da ist mir scheißegal. Ich weiß, mir fällt jetzt kein Name ein. Findet jemand. Herr Held, übernehmen Sie. Finden Sie jemand. So, jetzt Mainz. Kommenden, was ist das? Sonntag. Ich
krieg's Sonntag.
Sonntag 15:30 in Mainz. So, Mainz hat gewonnen. Letztes Spiel in Düsseldorf. Hat davor zu Hause gegen Dortmund verloren. 1:2. Ja, stimmt doch alles hier hinten und vorne nicht. Ja doch, das stimmt. Und hat dann auswärts in Freiburg 3:1 gewonnen. Die sind, und in Bremen haben sie auch 2:1 gewonnen. Die sind schon ein bisschen komisch, ne? Also die machen mir so ein bisschen, die haben mit dem Abstieg nichts zu tun.
Ja, und das ist auch ein bisschen verwunderlich. Aber ich glaube, dass sie einfach recht gefestigt sind in ihrem System. So, und das System zu knacken ist, glaube ich, recht schwer, vor allem da jetzt gegen die ein Tor zu machen. Am Anfang der Saison haben sie ja gar keine Tore geschossen. Und das hat sich ja dann irgendwann verbessert durch, glaube ich, Standardsituationen, die typischen Sachen von Mannschaften, die jetzt selber nicht so das Spiel machen. Und trotzdem glaube ich, dass man trotzdem eine Chance hat, in Mainz 1 bis 3 Punkte zu holen, weil wir einfach das Spielglück haben wie in der letzten Saison am ersten Spieltag. Weißt du, als wir da waren, ja. Und es war tolles Wetter und gut, das ist jetzt nicht. Und auch da haben wir ja nicht hochverdient gewonnen, sondern Mainz hat einfach die Tore nicht reingekriegt und wir hatten damals Martin Harnik, jetzt übernimmt das halt jemand anders. Und ich glaube einfach, deswegen, um einen Tipp vorwegzunehmen, wir gewinnen da 1-0 und es wird genau das gleiche Spiel wie letzte Saison am ersten Spieltag.
Philipp, du hörst doch diese Sendung regelmäßig und weißt, dass der Tipp ganz zum Schluss kommt. Aber sehr gut, dann weiß ich, dass ich meinen Tipp einfach so durchbringen kann. Wie lösen wir das Problem? Also wie kommen wir zu diesem 1-0-Sieg? Was würdest du, wenn du dir vielleicht die Aufstellung von der letzten Woche anguckst, verändern? Anton war so ein bisschen angeschlagen diese Woche, ist aber jetzt wohl wieder tutti frutti, trainiert schon wieder mit. Herr Meiner hat heute individuelles Training gemacht. Elis hatte Magenkrämpfe, hat heute auch noch pausiert. Philippe, na gut, ich glaube, der ist erst wieder im Aufbautraining. Wallace scheint auch wieder einigermaßen am Start zu sein. Pläne, wie wir Mainz knacken, ohne selbst geknackt zu werden?
Ja, ich fand die Grundidee von dem Gladbach-Spiel gar nicht so doof. So, mit Geschwindigkeit einfach den Ball nach vorne treiben, nicht irgendwelche Dreiecke bilden, sondern das Rennen ja dann wirklich gut gemacht hat, einfach den Ball zu nehmen und nach vorne zu sprinten. Gut, einmal ein bisschen zu viel. So, und dann war es ja im Endeffekt dadurch dann auch gefährlich. Ich glaube, dass man defensiv stabil stehen muss, dass die Sechser ein bisschen weiter nach hinten, generell gegen den Ball einfach mehr rein, ein bisschen mehr Dampf, ein bisschen mehr. Ich glaube, deswegen hat sich auch Füllkrug so aufgeregt, ne? Dass keiner den Ball haben wollte. Ich meine, wenn man ein Umschaltspiel spielen möchte, muss man den Ball auch gewinnen. So, und wenn man das umsetzt, dann ist es im Endeffekt ziemlich egal, welche Spieler da jetzt gerade wo stehen, wenn die gesamte Mannschaft das macht, alle 11 oder alle 10, Esser soll das bitte nicht machen, dann glaube ich, ist da auch was drin. Und dann haben wir da eine Chance.
Du glaubst an den 1-0 Auswärtssieg. Ich hatte, bevor du das gesagt hast, hier aufgeschrieben, in meine kleine Kladde, 1-2. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass wir da gewinnen. Ich weiß nicht warum. Es gibt ja eigentlich wenig Anlass dafür, ne? Seit 150 Jahren auswärts nicht mehr gewonnen. Spielen aktuell eine Karre Mist zusammen. Mainz, du hast es gesagt, machen eigentlich einen recht stabilen Eindruck. Die haben gerade mal 14 Gegentore gekriegt, allerdings auch erst 12 geschossen. Es gibt wenig Gründe, dass das alles funktioniert, so wie wir uns das vorstellen. Trotzdem habe ich gedacht, die gewinnen. 2-1.
Ja, es ist auch wieder das Endspiel. Immer wenn Breitenreiter sein Endspiel hat, gegen Hertha war noch keins, nehmen wir jetzt mal für uns mal raus, dann hat er auch irgendwas gerissen und dann stand die Mannschaft da auch und hat genau das umgesetzt, was der wollte und dann kam Spielglück dazu und dann haben wir da gewonnen. Und warum jetzt nicht auch? Und wenn wir am Ende dann vielleicht doch unglücklich noch ein 1-1 kriegen oder so, dann auch dann ist nicht alles verloren, dann ist wieder ein bisschen Glaube drin. Und die Mannschaft muss an sich selber glauben und ich hoffe, dass da jetzt auch diese Woche irgendwas passiert, dass diese Aussprache was gebracht hat, dass vielleicht irgendwelche Spieler, die jetzt immer ganz ruhig waren, jetzt auch mal ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen, auch auf dem Platz da ein bisschen mehr dirigieren. Ich hoffe, dass Schwegler wieder spielen kann neben Wallace, dass beide so fit sind, dass sie das Spiel da ein bisschen in den Griff kriegen. Und dann ist auch die Defensive, die Innenverteidigung auch nicht mehr so doll gefordert. Und das ist einfach meine Hoffnung. Es kann natürlich auch wieder komplett in die Hose gehen, aber ich will das einfach.
Ich will das auch. Da sind wir uns einig. Letzte Woche Tipp Sieger Tobi Krause. 3-0 hat er getippt für Berlin. Das war gar nicht so schlecht. Eine Anton Grätsche vom perfekten Tipp entfernt. Hut ab, Tobi. Grüße an dieser Stelle. Philipp, das war's. Oder liegt dir noch was auf dem Herzen, was du loswerden musst, möchtest?
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch. Ich hoffe, den Zuhörern auch. Wenn ja, teilt es mir mit. Teilt es uns mit. Ich reiche es dann alles weiter an Philipp. Ihr wisst, wo ihr uns findet, bei Twitter, bei Facebook, und ihr könnt das alles nochmal in den Shownotes euch angucken. Und wie gesagt, vielleicht gibt es diese Woche noch eine weitere Ausgabe. Ansonsten aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Aber in Hannover passiert ja regelmäßig was. Das war's für diese Woche. Tschüss.
Hannover liebt die 96-Show. Hannover 96 pur auf meinsportpodcast.de.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.